Tja, den Titel der heutigen Predigt, den seht ihr schon angeschlagen. Es ist heute für mich und für euch eine Premiere. Nicht ganz. Vor 25 Jahren circa habe ich schon mal eine ähnliche Predigt gehalten. Es wird heute eine Liedpredigt. Ich habe immer so einen heiden Respekt davor, weil es immer so ging, ja, das Wort Gottes allein, die Bibel allein. So bin ich auch von meiner Bibelschulausbildung erzogen worden. Und trotzdem, ich bin mal gespannt heute, wie das wird. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, natürlich, heute ist der erste Advent, die erste Kerze brennt. Und Rahl hat das anmoderiert, die Schwierigkeiten oder das, was uns im Advent bewegt, im Gebet wurde das auch schon ausgedrückt, viele Äußerlichkeiten, ja, ich weiß, die Hausfrauen, die möchten es gerne ordentlich haben. Das ist auch keine belanglose Sache, aber es kommt immer auf die Ausgewogenheit an und darum geht es ja auch. Ich muss euch sagen, ich bin zu Advent melancholisch und auch gefühlsbetont. Für mich gehört der Duft des Weihnachtsgebäcks. Ich denke hier an meine Schwiegermutter, die hat legendär leckeren Christstollen gemacht und tonnenweise Lebkuchen. Die waren immer Wegzehrung auf dem Weg zum Heiligabend. Und wir haben es damals, als unsere Kinder zu Hause noch waren, haben wir immer versucht, Abende oder Nachmittage der Besinnung zu haben. Und das ist im Laufe der Jahre, seit die Kinder aus dem Haus sind, so ein bisschen verloren gegangen. Aber wir haben uns vorgenommen, Johanna und ich, dass wir das wieder aufgreifen wollen. Abende, Augenblicke der Besinnung. Dazu muss man sich entschließen. Natürlich kann man Gott bitten, dass er einem dabei hilft. Aber man muss sich entschließen und einberaumen in dem ganzen Weihnachts- und Adventsstress oder in der Adventszeit. Die Geschäftswelt macht es uns jedes Jahr vor. Die Black Friday Week oder die Black Fridays, die haben wir gerade hinter uns. Und sie zeigt uns, was die Advent- und Weihnachtszeit bedeutet. Wenn das Weihnachtsgeschäft brummt, leuchten die Augen der Geschäftsleute. Und wir sind mittendrin im Trubel des Schenkenwollens und Schenkenmüssens oder auch nicht und anderer Dinge, die uns stressen und belasten. Ihr Lieben, mit dem ersten Advent beginnt das Kirchenjahr. Wir haben mit dem Kirchenjahr, mit den einzelnen Sonntagen nicht so viel zu tun, ausgenommen mit Advent und Weihnachten und Pfingsten und Ostern. Aber das hat, wenn man das mit Leben füllt, dieser Ablauf im Kirchenjahr seinen Sinn. Und das Kirchenjahr beginnt nicht mit dem 1. Januar, sondern mit dem 1. Advent. Die Kirche, die Gemeinde Jesu, bereitet sich auf die Geburt Jesu und auf die Wiederkunft des Herrn vor. Habt ihr schon mal überlegt, wir haben 2 Ostertage, 2 Pfingsttage, 4 Adventssonntage, den Heiligabend und 2 Weihnachtstage. Ich bin dankbar dafür, dass wir das so in unserem Staat noch haben. Advent bedeutet, er kommt. Jesus kommt und die Ankunft, die kann man unterschiedlich auffassen. Einmal kommt natürlich Jesus oder kam Jesus als Baby zur Welt. Wir feiern den Tag der Geburt. Ich sage bewusst, man achte auf meine Worte, den Tag der Geburt. Es ist nicht der Geburtstag, also der Tag, an Jesus, wo Jesus geboren wurde. Er wurde wahrscheinlich zu einer ganz anderen Jahreszeit geboren. Aber die Kirchenväter haben sich gedacht, die Heiden feiern das Fest der Wintersonnenwende. Die Nacht wird kürzer, die Tage werden länger. Und ich finde, das haben die genial gemacht. Genau an dem Tag der Wintersonnenwende, wenn die Tage wieder heller werden, kommt Jesus, das Licht der Welt. Finde ich bemerkenswert. Einfach mal drüber nachdenken. Was haben wir damit zu tun? Es gibt, wie ihr seht, drei Blickrichtungen. Einmal kam er als Baby in diese Welt und dann ist es mit unserer Hoffnung und Erwartung verbunden, dass er als der gekreuzigte und auferstandene Jesus zukünftig als Herr der ganzen Welt wiederkommen wird, als König und Herr. Deswegen Staatsempfang. Wenn wir sagen, ja gut, wenn wir einen Gäste erwarten, dann richten die Hausfrauen und die Hausmänner das Haus her, dass also das alles einigermaßen ordentlich ist. Aber wenn es heißt, der Bundespräsident meldet sich bei dir an, was ist das denn? Nur mal einfach vom Eindruck her. Und hier kommt nicht der Bundespräsident, hier kommt der Herr der Herren, den wir erwarten. Jesus, der König der Könige. Und dann stehen wir natürlich drittens vor der Frage, wie gehen wir damit um? Wie, Jesus, wie will ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Deshalb die Predigt zum Staatsempfang bereit. Sind wir auf Empfang geschaltet? Das ist auch eine Entscheidung, die wir fällen müssen. Ich möchte hören. Doch wie macht man das, wenn man nicht weiß, seit 2000 Jahren wartet die Kirche Jesu auf die Wiederkunft Jesu. Wir wissen nicht Zeit und Stunde, selbst der Sohn weiß es nicht, sondern nur der Vater im Himmel, wie das Jesus selber sagt. Wie soll man damit umgehen? Ich denke, man kann immer wieder neu vorbereitet sein, wenn man in dem Bewusstsein lebt, als wenn heute mein letzter Tag wäre. Und Luther hat das auf eine ganz praktische und unspektakuläre Weise mal formuliert. Er hat gesagt, ihr lieben Christenheit, wenn ich wüsste, dass morgen der Heiland kommt, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Was heißt das? Also nicht jetzt alles verkaufen und dann irgendwo als Eremit oder auf einem einsamen Berg betend und harrend und singend und wartend auf den Herrn warten, das gab es auch, sondern einfach dem Tagesgeschäft nachkommen. Betend dem Tagesgeschäft nachkommen. Ein Apfelbäumchen in Anführungsstrichen pflanzen. Die Hausfrau, die Mutter, der Vater, die Leute, die in der Arbeit stehen. Pflanzt euer Apfelbäumchen und vergesst dabei nicht, dass der Herr kommt. Eine Liederpredigt. Wir tauchen jetzt ein in die Glaubenswelt eines Pfarrers, Paul Gerhard, der von 1607 bis 1676 lebte und der den großen Teil seines Lebens im furchtbaren Dreißigjährigen Krieg, der von 1618 bis 1648 gedauert hat, gewirkt hat. Der Westfälische Friede wurde 1648 nach 7 Jahren Friedensverhandlungen abgeschlossen. Den Großteil seines Pfarrdienstes hat Paul Gerhard das mitbekommen. Mitteleuropa war entvölkert. Statistiken gehen davon aus, dass 1/4 bis 1/3 der Bevölkerung tot war. Das Land war verwüstet. Es sah ähnlich schlimm aus wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Paul Gerhard, er hat früh seine Frau und 4 seiner 5 Kinder durch den Tod verloren. Das muss man im Hintergrund haben, wenn wir gleich über das Lied nachdenken. Was hat dieser schwer geprüfte Mann den Christen damals und uns heute über die Ankunft des Herrn zu sagen? Er gehört, wie der Hebräerbrief sagt, zu der Wolke von Zeugen, zu den vielen Zeugen, die Glauben gehalten haben, die uns weitergeben, was ihnen Jesus bedeutet. Das Lied »Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir« ist 1653, also 5 Jahre nach Ende des 30-jährigen Krieges entstanden. Und es ist eins von 130 Liedern. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 130 Lieder, die dieser Mann im Laufe seines Dienstes gedichtet und vertont hat, mit Hilfe anderer. Und noch im gleichen Jahr kam ein Liederbuch heraus, das über 60 seiner Lieder enthält. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir, ist ein Lied mit 10 Strophen. Aber keine Angst, ich werde mich in meiner Predigt auf Strophe 1, 2 und 5 beschränken und die anderen Aussagen der Strophen einbeziehen. 3 Predigtpunkte, nach jeder Predigt 2 Liedverse. Und ich werde versuchen, uns die alte deutsche Sprache in verständliches Deutsch zu übersetzen. Zum Staatsempfang bereit, das erste, die Empfangsplanung. Wie begegne ich Jesus heute? Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seele Zier. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Fackel, ergötze, schwierig. Moderne Sprache. Jesus, wie kann ich dich willkommen heißen? Wie soll ich dir begegnen, du Sehnsucht der ganzen Welt, du Schmuck meiner Seele? Jesus, bitte gib mir selbst das Licht, damit ich erkenne, was dir Freude macht und was dir gefällt. Wahnsinn, nicht wahr? Die Welt hat ein sehnsüchtiges Verlangen nach Frieden. Und trotzdem geht es drunter und drüber. Wenn wir nach Afrika schauen, wenn wir den Völkermord uns anschauen, wenn wir die Verfolgung der Christen uns anschauen, wenn wir in die Ukraine schauen, wenn wir im Nahen Osten schauen. Und die Welt sehnt sich nach Frieden. Friedenspläne werden aufgestellt und wieder verworfen und gebrochen. Die Welt sehnt sich nach Frieden. Die Welt hat ein sehnsüchtiges Verlangen nach Frieden. Und Jesus, er fängt nicht mit der Welt an, er fängt mit dir und mit mir an. Nicht vom Großen zum Kleinen, sondern vom Kleinen zum Großen. Ein Mensch, der voll Heiligen Geistes ist. Ein Mensch, der Jesus vertraut. Mit dem will er die Welt verändern. Die Veränderung geht von innen, von einem erneuerten Wesen, einer erneuerten Beziehung zu Jesus, einer erneuerten Liebe, geht die Veränderung aus. Wie soll ich dich empfangen? Herr, du bist der Schmuck meiner Seele. Kannst du das sagen? Der du an Jesus glaubst. Jesus, es ist ungewöhnlich. Hast du dem Herrn schon mal gesagt, Herr Jesus, du bist der Juwel? Wir haben es gesungen. Du bist mein Alles, ein in alles. Hast du es im Gebet schon mal gesagt? Viele sind so sprachlos im Gebet. Warum kann man nicht einfach sagen, Herr, du bist der Schmuck meiner Seele. Amen. Das ist doch wunderbar, wenn man das so sagen kann. Und ich wünsche uns das, ich wünsche mir das auch. Wie soll ich dich empfangen? Ich weiß nicht, ob Johannes, Paul Gerhard, ja. Das war die hilfreiche Stimme aus dem Hintergrund, die Soufflöse. Paul Gerhard, vielen Dank. Ich wollte auf Johannes den Täufer zu sprechen kommen. Bereitet den Weg dem Herrn, macht seine Steige richtig. Jesus kam, als er 30 Jahre alt war, und begann sein Wirken. Und es war der Wegbereiter. Es war der Bereithalter für den, der kommt. Und die Leute haben eine Sehnsucht nach Erlösung gehabt. Aber diese Sehnsucht nach Erlösung, nach dem Messias, den Johannes ankündigte, der war rein politisch. Das ist ja auch nicht verkehrt. Aber da fällt man von der einen Seite der Prophetie herunter. Es ist nicht der triumphierende Messias, den sie erwarten, sondern es war zunächst der leidende Messias, das Lamm Gottes. Deswegen sagt Johannes der Täufer, als er Jesus sieht, nicht der König, euer König kommt, sondern sieh, da ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Und die Leute, sie waren elektrisiert, sie spürten die Vollmacht. Und die Predigt war krass. Der hat den Leuten die Leviten gelesen. Ich glaube nicht, dass wenn das jemand hier bei uns tun würde, dann würden alle rauslaufen. Tut euch mal 5 Predigten von Olaf Latzel an. Der haut ganz schön auf die Pauke. Früher schlimmer als jetzt. Hat gelernt. Ich sage nicht, dass Olaf Latzel Johannes der Täufer ist. Johannes der Täufer war der größte Prophet des alten Bundes. Keiner war größer als er und hat den Messias angekündigt, bereit gemacht. Ihr Lieben, was kann das für uns bedeuten? Adventszeit ist Zeit der Umkehr. Die Menschen wurden zur Umkehr gerufen, um bereit zu sein für den Messias. Wir bereiten uns auf die Wiederkunft Jesu vor. Und die Adventszeit, oh ja, sie ist eine Zeit der Freude. In einem Adventslied heißt es, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende sind da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie bist du uns Menschen so nah? Freude, Schmuck der Seele, ja. Aber neben der Freude auf die Geburt Jesu ist der Advent auch immer eine Zeit der Umkehr, der Besinnung, der Einkehr. Vielleicht sogar des Sündenbekennens, des Aufeinanderzugehens, des sich Vergebens im Angesicht des wiederkommenden Herrn. Advent, wir können, ihr Lieben, unseren Glaubenskompass eichen und einnorden, was die Wiederkunft Jesu angeht. Eine praktische Anwendung, wir können erst dann wirklich mit befreitem und frohen Herzen Weihnachten feiern, wenn wir mit Jesus klar sind und vielleicht auch mit den Menschen. Gibt es in deinem Leben Wegbereiter wie einen Johannes den Täufer, die dich zu Jesus gerufen haben, die dich zu Jesus rufen, mit der Bitte, deinen Herrn und Retter zu empfangen? In der Strophe heißt es weiter, O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei. Übersetzung, Jesus, bitte gib mir selbst das Licht, damit ich erkenne, was dir Freude macht, was dir gefällt. Paul Gerhardt benutzt das damals übliche Licht. Es war eine Fackel, Öllampen, es waren aber auch Fackeln, die getragen wurden. Und wir haben das gerade von der Rahel gehört, sie hat das aufgegriffen. Und ich vermute mal, Paul Gerhardt hat vielleicht, als er das, setze mir selbst die Fackel bei, hat er an dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen gedacht. Ich fasse das nochmal zusammen. In diesem Gleichnis geht es um die Wiederkunft Jesu im Vergleich eines großen Hochzeitsfestes. Wenn wir zum Hochzeitsfest eingeladen sind, dann wollen wir alle hin, natürlich. Sie sind eingeladen. Die Brautjungfern sind Menschen, die auf die Hochzeit warten und den Bräutigam gebührend begrüßen wollen. In dem Gleichnis erwarten alle 10 Brautjungfern die Ankunft des Bräutigams, aber 5 hatten nicht richtig vorgesorgt. Ihre Fackeln hatten keinen Brennstoff, kein Öl, um weiterzubrennen. Ihr Lieben, das war eine verhängnisvolle Energiekrise, die dazu führte, dass sie nicht zum Hochzeitsfest kommen konnten. Ohne Bild, sie waren nicht bereit für die Wiederkunft Jesu und wurden vom Reich Gottes ausgeschlossen. Alle warteten. 5 wurden hineingelassen, 5 nicht. Ich deute das so, das mangelnde Öl ist ein Allerweltsglaube. Wir können keinen vor den Kopf gucken, wenn jemand sagt, ich glaube auch an Jesus. Aber der Allerweltsglaube, dass man irgendwie an Jesus glaubt, dass man das Vaterunser nachsprechen kann, dass man die Gebote kann, das heißt noch lange nicht, dass man ein Gotteskind ist, dass die Fackel brennt. Und wie furchtbar, die Wiederkunft Jesu entscheidet, wer zu ihm gehört und wer nicht. Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, dir kund und wissend sei. Jesus, bitte gib mir selbst das Licht. In meiner Blindheit, in meiner Dunkelheit, in meinem nebulösen Erkennen, in meinem angefochtenen Glauben, in meinem Kleinglauben, gib mir Licht, dass ich erkenne, was dir Freude macht und was dir gefällt. Ist das nicht ein wunderbares Gebet zum Advent? Ich denke ja. Herr, was willst du, dass ich für dich tun soll? Herr, was willst du, was macht dir Freude? Und danke, dass du mir den Durchblick gibst. Wir singen jetzt 2 Strophen.
Dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Ziel. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und will ich diesen Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinen Namen dienen, so gut es kann und weiß.
Zweiter Gedanke, die Empfangslocation in der Hochzeit. Ich weiß es von unseren Kindern, wurde immer geguckt, wo ist die passende Location. Was ist denn die Location für die Wiederkunft, für die Ankunft Jesu? Mein Herz, dein Herz ist die Location, um den Herrn, den Staatsgast, den kommenden König zu empfangen. Hier wird mit Farben gearbeitet. Mein Herz soll dir grünen. Es geht nicht um ein grünes Herz. Grün ist eine gute Farbe. Manche haben Grün als Lieblingsfarbe. Grün markiert, hat eine gute Presse. Grün markiert Umweltfreundlichkeit, Ökologie. Grün sind manche Mülltonnen angemalt. Da ist Müll drin, nicht angemalt, aber lackiert. Aber die Mülltonnen sind grün. Und wenn die Natur erwacht, ergrünt, dann kommt der Frühling und dann kommt der Sommer. Empfangslocation, ein grünendes Herz, ein blühendes Herz. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Moderne Sprache, mein Herz soll für dich blühen in Dank und Lobgesang und dir mit allem dienen, was Liebe geben kann. Jesus sucht die richtige Location. Er sucht unser Herz, unser Leben. In der Bibel gebrauchen die Autoren und damit auch der Autor, der Heilige Geist, das Wort Herz mit dem Zentrum des Lebens. Klar, wenn das Herz nicht funktioniert, ist der Mensch tot. Leben. Jesus will in unser Leben, in unser Herz. Begegnung mit dem wiederkommenden Herrn ist Herzenssache. Bibelstelle, Offenbarung 3, Vers 20. Der Herr sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Wie empfange ich Jesus, den hohen Staatsgast, den ich erwarte, indem ich ihn in mein Herz und Leben lasse? Johannes schreibt, Johannes 1, Vers 14, 12 bis 14, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, haben ihn abgelehnt. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Jesus in Herz und Leben hineinlassen. Das ist das Anliegen von Paul Gerhardt. Haben wir ein grünendes, ein blühendes, ein lebendiges Herz? Das heißt nicht, dass du perfekt sein musst, dass immer alles rund läuft, sondern dass du Tag für Tag im Auf und Ab des Lebens, in der Vergesslichkeit und in der Neubesinnung mit Jesus verbunden bist. Ich habe mit jemandem gesprochen, der sagt, ja gut, Gebetszeiten sind wichtig, Gemeindegebetszeiten sind wirklich optimal, dass man zusammenkommt, um dem Herrn zu dienen und ihn anzubeten nach dem Psalm, wenn ich dich anrufe, wenn ich dich anbete, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Ihr Lieben, der Name des Herrn ist Rufname. Wie heißt du? Ich heiße Immanuel. Wie heißt du? Yahweh, ich bin, der ich bin. Muss er herbeigerufen werden, um uns zu helfen? Nein, ich bin bei euch jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Der Name des Herrn ist Rufname. Wir dürfen ihn immer wieder einladen hinein in unsere Probleme, in unseren Glaubensnebel, in unsere Zweifel, in unser zerrüttetes Herz, in unser welkes Glaubensherz zu kommen und bitten, Herr, lass es doch grünen. Muss ich das spüren, dass mein Herz, dass mein Leben grünt? Nein, nicht unbedingt. Aber ich kenne diese Situationen. Ich habe sie nach einer Gebetsstunde hier vor etwa 3 Wochen gehabt. Vor 4 Wochen, 3 Wochen. Ich war so erfüllt, voll Freude und Dankbarkeit, könnte meine Frau fragen, dass ich gesagt habe, Mensch Jesus, aber das hat man nicht immer. Was halte ich von hörendem Gebet? Sehr viel, wenn das bedeutet, der Herr hört, wenn ich rede. Dann halte ich sehr viel vom hörenden Gebet. Der Herr hört, wenn die Seinen zu ihm rufen. Die Bibel kennt auch ein versteinertes, ein für Gott und Jesus verschlossenes, für Gottes Reden unempfindliches Herz. Vielleicht gleicht dein Herz, dein Leben so einem Herzen, ein gebrochenes Herz oder fast ein betrübtes Herz, durch Kummer, durch Krankheit, durch Ratlosigkeit. Und du fragst dich ja, was mache ich denn jetzt? Paul Gerhardt erinnert uns, Hand aufs Herz, er gibt uns Hilfe. In der 6. Strophe, ich lege uns nachher mal alle 10 Strophen hinten hin. Die könnt ihr euch mitnehmen und in der Adventszeit mal vielleicht mal durchlesen und moderne Übersetzungen machen. Auf der Rückseite ist nochmal die Predigtdisposition drauf. Welches Herz, betrübtes Herz? Paul Gerhardt gibt uns Hilfe in der 6. Strophe. Da heißt es, das schreibt dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Sei unverzagt, ihr habt die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet stets all hier. Moderne Übersetzung. Mein Lieber, meine Liebe, präge dir tief ins Herz, du, der du schwer beladen bist und dessen Sorgen immer größer werden. Verliere nicht den Mut, die Hilfe ist schon ganz nah. Der, der deine Seele stärkt und dir neuen Trost schenkt, steht dir jetzt zur Seite, ist dir ganz nah. Er schenkt einem welken Herzen neues Leben. Er kann ein steinernes Herz in ein fleischernes Herz verwandeln, wenn du willst. Herztransplantation. Das ist die Wiedergeburt. Und wenn du schon Jesus in dein Leben eingelassen hast und trotzdem nicht aus und ein warst, in Schwierigkeiten steckst, die vielleicht nur Gott kennt, dann sagt Paul Gerhardt uns, habe Mut. Jesus ist nur einen Schritt entfernt. Auch wenn du seine Nähe nicht spürst, lade ihn ein in deine Resignation und Sorgen. Musst du dich dafür anstrengen? Nein. Denn er schreibt in der 7. Strophe, ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht. Er will uns damit sagen, dass wir uns nicht anstrengen müssen. Jesus in Kenntnis setzen, wie schlecht es einem geht, können wir trotzdem machen. Aber er ist nicht unbedingt darauf angewiesen, weil er uns ja kennt. Er hilft gerne. Er kommt gerne, voller Liebe zu uns. Wir müssen ihn nur empfangen, ihn bitten, uns zu helfen, ohne Angst und Furcht. Ihr Lieben, ist das nicht eine wunderbare Adventsbotschaft? Dass wir ihn einladen dürfen in unseren Kummer, in unsere verkorkste Situation, in unsere Krankheit, in unseren Zweifel. Wir dürfen ihn einladen, er ist da. Und wenn Gewissensnot und Schuld dich belasten, in Strophe 4 heißt es, ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Und in Strophe 8, auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sünden Schuld. Nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld. Bereitet uns die Weltlage Sorgen? In Strophe 9 heißt es, was fragt ihr nach dem Schreien der Feind und ihrer Tück? Der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick. Vertrauen wir dem Herrn, dass er das kann? Wir empfangen einen Herrn und wir begegnen einem Herrn, der gesagt hat, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Es heißt in dem Vers weiter, dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Moderne Übersetzung, dein Volk legt dir zu Füßen die Zeichen seiner Ehr. Mit Liedern will ich grüßen, dich König und mein Herr. An was werden wir erinnert? Palmen, Lobgesang, Jesus. Der Einzelne von Jerusalem. Merkt ihr, dieser Mann hat die Bibel in Liedverse gepackt. Und wir müssen uns immer wieder erstaunen und tatsächlich Mühe machen. Zeit investieren, die alten Schätze neu zu heben und zu entdecken. Paul Gerhardt erinnert an Jesu Einzug in Jerusalem. Zion, ja, was ist Zion? Zion war der Ort der Anbetung Gottes. Da wollte Gott angebetet werden. Es ist sozusagen der andere Ausdruck für Jerusalem, für die Stadt Gottes. Und wenn wir es recht behalten haben, Jesus wurde ein triumphaler Empfang bereitet. Die Menschen riefen Hosanna dem Sohn Davids, gelobt sei, wer da kommt im Namen des Herrn. Wunderbar, ich will dir mit Psalmen ermuntern meinen Sinn. Wisst ihr, Lobpreislieder als Ehrerbietung an den Herrn, als Ermunterung des Denkens, das ist wunderbar. Aber damals zur Zeit Jesu war es leider ein momentanes Stimmungsbild, das die Menschen begeistert mitrieß. Wenige Stunden später schrie die gleiche Volksmenge, kreuzige ihn. Wisst ihr, ich denke, Lobpreis ist ein wirksames Mittel, um Gott zu ehren. Und es drückt unseren Dank und unsere Anbetung aus. Es ist ein guter Stimmungsaufheller für trübe Herzen und trübe Gedanken, eine Hilfe für unseren Glauben. Es soll aber mehr als nur eine Zeit der Anbetung sein. Gott möchte, dass unser ganzes Leben eine Anbetung ist. Epheser 1, Vers 12 lesen wir, Gott wollte, dass wir, die wir gläubig sind, zum Lob seiner Herrlichkeit da sind, die wir schon vorher auf den Christus gehofft haben. Unser ganzes Leben soll ein Lobpreis Gottes sein. Mein Herz soll für dich blühen und grünen in Dank und Lobgesang und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Durch dienende Liebe dem Herrn ehren, ein Leben, das Jesus ehrt und das ihn schätzt. Und ihr Lieben, ich und du kannst nur das weitergeben, was in dir ist. Wenn deine Batterie leer ist, dann lass sie von Jesus füllen, damit der Dienst und das Lob authentisch weitergegeben werden. Wir singen Strophe 3 und 4. Die Empfangsursache. Mussten die Menschen Gott zwingen, seinen Messias zu senden? Natürlich haben sie gebetet, dass der Messias kommt. Aber das war nicht die Ursache des Empfangs. Die Ursache des Empfangs war die große Liebe Gottes. In Strophe 5 heißt es, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Moderne Übersetzung. Nicht Zwang hat dich getrieben, vom Himmel kamst du her, nur Lieb hat dich getragen, sie führte dich zu mir. Die Welt in tausend Sorgen, in ihrer schweren Last, die kein Mund kann aussagen, die du umfangen hast. Kein Zwang, keine Pflicht hat Jesus bewegt. Danke, Herr Jesus, dass du aus Liebe zu mir gekommen bist. Dass es nicht nur anderen gilt, sondern dass deine Liebe, deine Erlösung, deine Zuneigung und dein Wohlwollen, deine Erlösung auch mir gilt. Danke, Herr. Ist das nicht ein wunderbares Gebet zum Advent? Johannes, Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das, meine Lieben, ist der Ursprung von Weihnachten. Gottes große Liebe. Die Ursache, der Grund des Advents. Fazit. Empfangsplanung. Empfangslocation, Empfangsursache. Advent ist die Einladung, seine Beziehung zu Jesus zu überdenken, froh daran zu werden, ihn neu zu loben und vielleicht auch zu korrigieren. Nicht nur die Verbindung zu ihm, vielleicht auch die Verbindung zu Menschen. Der Herr gibt euch viel Gnade dazu. Zum Schluss seines 10-strophigen Liedes heißt es in Strophe 10, ein ernster Ausklang. Es ist noch einmal eine eindrückliche Erinnerung, was diejenigen Menschen erwartet, die Jesus vertrauen, aber auch diejenigen, was diejenigen erwartet, die ihn ablehnen. Das heißt es, er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht, mit Gnad und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht. Es gibt diese große Entscheidung, ihr Lieben, die schon jetzt in diesem Leben gefällt wird. Es gibt keine Bekehrung nach dem leiblichen Tod. Punkt. Der schlesische Dichter Johannes Scheffler hat es auf den Punkt gebracht. Wird Christus 1000-mal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, so bleibst du doch ewiglich verloren. Das Adventslied schließt mit einem Sehnsuchtsruf. Ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal zum ew'gen Licht und Wonne in deinen Freudensaal. Und die Bibel sagt, Offenbarung 22, Vers 17, und der Heilige Geist und die Braut, die Gemeinde sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir singen zum Abschluss Strophe 5 und 6. Gott segne euch. Amen.